So, Besenwagen alle frisch getestet und auf dem Weg ins Ausland endlich mal wieder. Ich dachte mir heute, vielleicht ist die Folge, die wir heute machen, eher so die Folge, die wir jetzt schon zweimal im Dezember gemacht haben, weil wir besuchen einen Profi in seinem Trainingslager und ich glaube, so dieser Januar-Moment ist normalerweise gar nicht so der Moment, wo er da normal wäre. Gefahren wird der Besenwagen wie immer von euren drei bekannten Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Stauff.
Und angeschoben wie immer von Rafa.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Die heutige Tour vom Besenwagen wird wieder von Athletic Greens unterstützt. Wir verlassen uns auf den grünen Smoothie zur Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Da ist egal, ob es schneit im Trainingslager oder ob die Sonne scheint. Wie geht's? Was bringt's? Morgens in kaltem Wasser anschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Schmeckt gut, macht satt, enthält fast keinen Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe in veganer, glutenfreier und laktosefreier Form. Du schiebst damit deinen Energiehaushalt, deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es auch monatlich bequem zu dir nach Hause geschickt. Ganz ehrlich, es geht einfach, schnell und eben ohne tausende von Supplementpillen einzuschmeißen. Die Formel ist nicht nur durch Besenwagenfahrer, sondern auch durch echte Athleten getestet und für Leistungssportler zertifiziert. Geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und du bekommst ein Paket mit einem Jahresvorrat Vitamin D3 Öl. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Und einladen tun wir heute am spanischen Strand John Degenkolb.
Hallo zusammen.
Ich habe mich schon gefreut, mal wieder eine Promi-Folge Besenwagen. Also für mich ist das eine Promi-Folge.
Wie,
Kai? Man kennt ja John schon.
Ja, ich noch aber nicht. Karl Platt war keine Promi-Folge.
Also John Degenkolb schon irgendwie mehr. Sorry, Karl.
Ja, wir können ja wir können es ja einfach wie eine Boulevardmedien machen, so A, B und C-Promis.
Ja gut, aber dann trittst du ja dem einen oder anderen vielleicht auch auf den Fuß.
Ja gut, das ist ja der Besenwagen-Podcast, ne?
Ja, John, nee, den Status hast du ja schon erarbeitet.
Du bist erst der zweite Mailand-Sanremo-Gewinner, den ich jetzt kennenlerne.
Gut.
Ja, John, wo hängst du rum? Du hast gerade schon erzählt, bei denen ja irgendwo seid ihr.
Genau, wir sind in der Nähe von Kalpe, wo ja so als belgisches Team darf man da natürlich nicht fehlen. So eigentlich alle Belgier, das ist ja denen ihr zweites Zuhause hier in dieser Region hier, die ganzen Deutschen fahren ja eigentlich lieber nach Mallorca, aber so die Holländer und Belgier, die sind ja immer hier in der Region unterwegs. Und wir sind gerade in der Nähe von Denia, genau.
Was besser, Mallorca oder Costa Blanca oder was ist das?
Costa Brava, glaube ich, heißt es. Okay. Genau. Blanca oder Brava, ja. Also ich persönlich, klar, bevorzuge natürlich Mallorca. Ich habe dort einfach auch schon super viel Zeit verbracht und ich finde es auch jedes Mal wieder schön, wenn man da halt einfach ist.
Ich finde die Gegend da, wo ihr gerade seid, finde ich nicht so toll zum Radfahren irgendwie.
Ich finde es auch so nicht so geil.
Immer noch Albträume von meinem ersten Trainingslager mit Quickstep vielleicht.
Das lag aber vielleicht nicht an der Gegend, oder?
Ja, doch,
wobei,
auch.
An den Bergen.
Ja, diese Küstenstraße da, das weiß ich noch, da sind wir dann immer auch schon klassisch belgisch auch losgefahren.
Ja. Auf die Plätze
muss ich heute noch
los.
Dran denken.
Ja, ich finde auch die Erinnerung an den Unfall oder so, den ich ja auch hier in der Nähe hatte, ist ja auch nicht gerade, sage ich mal jetzt positiv. Ich habe jetzt da keine Phobie vor, dort hier jetzt aufs Rad zu steigen und im Straßenverkehr halt einfach zu sein, aber ist jetzt nicht ein Ort, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt Bock drauf hinzufahren oder so.
Also, bevor ich jetzt hier dich nochmal komplett den Hörern vorstelle, die ich noch nicht kenne, es werden nicht allzu viele sein, und einen kleinen Überblick darüber gebe, was du schon alles so gewonnen hast im Leben, und wir zu dir als Person kommen und als Rennfahrer, haben wir noch ein bisschen was von der Woche aufzuarbeiten. Und du bist herzlich eingeladen zu unserer kleinen Besprechung. Paul braucht ein Schutzblech.
Ja, ich habe lange versucht, mich davor irgendwie zu drücken. Ich glaube, ich habe das letzte Mal ein Schutzblech ans Rad gebaut. Keine Ahnung, ich habe ja in Spanien gewohnt als Profi, von daher, da braucht ihr auch keins. Also ist schon sehr lange her, wahrscheinlich 10 Jahre. Und ich habe mir jetzt wieder eins bestellt. Und werde das wohl machen müssen, weil das ist echt krass mit dem Wetter. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln ist, aber hier in Berlin kriegt man schon auf jeden Fall leichte Depressionen bei dem Wetter.
Also, ja, genau so ist es ja auch. Ja.
Ist krass, also ich weiß nicht, ob das letzten Jahre auch so war, aber da bin ich halt einfach nicht Rad gefahren. Jetzt muss ich so ein bisschen Radfahren auch wieder.
Ich glaube dir nicht, dass du kein Rad gefahren bist.
Vor allem Paul. Also früher habe ich immer in Spanien gewohnt, jetzt muss ich hier in Deutschland fahren. Das ist ja total scheiße. Oh Gott, ey. Ja, nee, ja, toll. Jetzt hast du vorne, hinten Schutzblech, Gepäckträger oder was macht man da so als John, wusstest du jetzt, Paul wird Gravel Pro?
Ja, ich habe das beiläufig mitbekommen, ja.
Noch habe ich Schutzblech ja nicht, deswegen fahre ich jetzt Rolle. Ich habe mir jetzt eine Rolle von Weise ausgeliehen, weil ich kann es nicht mehr ertragen, mit komplett nassen Beinen Rad zu fahren. Es geht mir so auf die Eier. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Dann fahre ich lieber Rolle.
Ja, da schwitzt du auch wie ein Schwein.
Ja, aber da hat man wenigstens direkt die Dusche und es ist warm und kein kalter Schneematsch von unten. Aber wenn ich mir Swift hole, sage ich dir Bescheid.
Ja, Style-Faktor, Schutzblech natürlich heftig.
Ja.
Aber hast du mal mein Winterrad gesehen, Fossi?
Ja, das habe ich gesehen. Das ist ja auch ein Gravelrad, oder?
Ja.
Genau,
ja. Ja, mach dir doch mal so ein schönes Schutzblech dran.
Ja, ich habe mir jetzt ja welche bestellt. Die werde ich mir jetzt auch ranbauen. Aber ja, das hat auf jeden Fall viel Überwindung. Ich habe es echt lange probiert. Ich bin jetzt
Dann lange rausgezögert, sage ich mal. Ne? Also man weiß ja eigentlich so, wenn man in Deutschland Radfahren möchte, dass im Oktober, im November das Wetter irgendwann mal dann umschwenken wird, dann kann man sich doch auch mal was bestellen und nicht erst im Januar.
Nee, aber weißt du, John, ich bin in den letzten Jahren bin ich ja nie Rad gefahren bei so einem Wetter. Jetzt.
Der hat das schon verdrängt.
Ja, jetzt muss ich es ja quasi, also müssen es falsch.
Ja, aber das wusstest du ja auch im September schon.
Ist aber auch jedes Jahr wieder aufs Neue traumatisierend.
Ja, einfach. Ist es, ja. Ich meine, jedes Jahr aufs Neue ist es dunkel im Winter.
Ich habe mich das aber auch echt gefragt, wie man das früher so machen konnte, ne? Also bei Wind und Wetter, so die Kilometer abspulen, aber ich glaube, wenn man so einmal drin ist, dann gewöhnt man sich auch wieder so langsam dran, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich mache jetzt Pause, bis das Wetter wieder besser wird.
Also du hast ja vorher schon Pause gemacht.
Nee, ich habe gut antrainiert jetzt im Winter, aber jetzt habe ich mir gedacht, so mache ich doch nochmal eine Pause, sonst komme ich zu früh in Form.
Ja.
Ja, wie viel hast du jetzt eigentlich geschafft bei deinem Festive 500?
Ich? 40 Kilometer bin ich gefahren.
40?
Ja.
Kennst du noch Hannes Blank?
Ja, der ist irgendwie 1500 gefahren oder so.
Aber das ist schon ziemlich bekloppt. Also.
Echt? Warum?
Irgendwie, John, wie viel bist du gefahren?
Ich habe die 500 nicht geschafft. Ja. Ich hab die 500 aus dem Grund nicht gemacht, weil man am Ende kein Abzeichen bekommen hat dieses Jahr.
Ah, okay.
Das stimmt, in den letzten Jahren zuvor hat man immer irgendwie noch so ein Badge zugeschickt bekommen und eine Mütze.
Ja. Ich finde es auch ehrlich gesagt für den Hannes, der hat sich echt ins Zeug gelegt und der wollte unbedingt dieses Leaderboard gewinnen und die haben das abgeschafft dieses Jahr wegen Corona oder wegen irgendwas anderem. Und dann hat er da 1500 Kilometer rausgehauen in einer Woche. Und bei dem schlimmsten
in Deutschland,
Wetter, was man sich vorstellt,
ja, ohne Schutzblech.
Ja. Ja. Und gut, der war nicht so am Rumjammern wie der Fossi.
Ich jammer nicht rum, ich sage nur, dass es kalt ist. Nass.
Ganz ehrlich, nein, Hannes Spaß. Blank, alles du gut. Hast jetzt hier deinen Auftritt bekommen, auf jeden Fall. Besenwagen-Abzeichen, Festive 1500, geht raus.
Wir schicken den gelben Besenwagen.
Da würde er sich auf jeden Fall freuen.
Sehr geil. Anderes Thema, ist wahrscheinlich jedem von uns aufgefallen und Maxe aus dem Standardshop, Grüße gehen raus, hat mir nochmal diesen Artikel geschickt. Radsport-Teammanager werden jetzt scheinbar langsam nervös, dass Radprofis jetzt von Leuten gemanagt werden, die vielleicht mehr Geld rausholen wollen. Habt ihr den gelesen, den Marc Mathieu-Artikel, der mal wieder ein bisschen nervös wurde?
Ja, bei Mathieu ist ja das geil, da brauchst du eigentlich fast gar nicht mehr lesen als die Überschrift, weil die sagt immer schon in der Regel alles. Und
ich frage mich auch, wie das Interview gelaufen ist. Ja. Der hat wahrscheinlich einfach nur so eine Anfrage bekommen und hat Manager gelesen, hat dann einfach angefangen zu reden und hat sich so reingesteigert, wie der das immer macht. Weil inhaltlich hat das ja nicht so ganz getroffen. Und ich habe es natürlich gelesen, ging ja letztendlich auch um die Agentur Corso. Aber irgendwie hat das dann nicht so... ging es in dem Artikel irgendwie darum, dass jetzt der Mendes eben im Radsport aktiv wird, was ja nicht der Fall ist. Also wir arbeiten da eben nur mit der kommerziellen Sparte der Gestifood-Agentur zusammen und die heißt Polaris Sports. Da geht es einfach nur um kommerzielle Deals für die Fahrer. Und wie das schon richtig gesagt hat, der Herr Madio, im Radsport ist, glaube ich, nicht so viel Geld zu holen, dass sich das für die eben auch lohnt, wenn die da im Fußball so erfolgreich sind. Aber eigentlich ist die Intention ja dahinter, dass wir noch mehr in den Fußball reinkommen und ich endlich meine zweite Karriere starten kann, irgendwo so in der...
Als Torwart.
als Torwart, ich meine, ohne Witz, das ist die schlechteste Position überhaupt für mich am Feld. Aber ja.
Ja, eigentlich ja nicht, oder? Weil dann kannst du ja viel rumstehen und so Halbschlaf machen.
Nee, das ist nicht so meins auf dem Fußballplatz.
Ja, also was ich gehört habe von Leuten, die mit dir Fußball spielen, ist, dass du als Stürmer, du warst, glaube ich, immer Sturm, ne?
Kann Stellungsspiel, hast du das schon mal gehört, Paul?
Ja, genau, Stellung. Du stehst vor allen Dingen und dass du einfach nur stehst und wartest, bis der Ball zu dir kommt und dann bewegst dich kurz, und das war's.
Hast ein falsches Bild von mir.
Nee, das wurde mir erzählt.
Falsches Bild von mir. Aber ich stehe immer richtig, so muss das.
Ich denke da an Luca Toni.
genau. Aber wollen wir jetzt schon gerade darüber sprechen? Wir hatten ja letztens den Toni hier und da hatte ich ihn ja auch gefragt bezüglich Red Bull. Red Bull steigt jetzt ja offiziell auch bei Bora Hansgrohe ein, wo jetzt gerade schon.
Ja, man weiß noch nicht so richtig wie, ne?
Ja, das finde ich, also wahrscheinlich.
Mit Cola.
Genau. wahrscheinlich. Ja, Kari, finde ich es auf jeden Fall ziemlich interessant. Bin mal gespannt, was daraus entsteht.
Ich
ja.
wollte John noch kurz fragen, so wenn man das fragen darf, von wem du gemanagt wirst. Und
Mein Vertrag, was meine Position in welchem Team ich fahre und sowas angeht, das macht Jona Lauker, der ja schon lange in dem Business irgendwie zugange ist, war auch früher mal Radprofi und kommt gebürtig aus Finnland. Mhm. Ja, wohnt in Frankreich und hat halt auch international große oder viel Kontakte, sage ich mal. Kennt viele Leute und das ist in dem Geschäft natürlich auch erstmal sehr wichtig und da muss natürlich auch so das Drumherum passen. So. Und dann habe ich noch eine Agentur, die mittlerweile auch, sag ich mal, auf Freunde geworden sind, die mir, was Social Media angeht, helfen und Presseanfragen und so.
Wie heißt die nochmal? Rosa? Irgendwas?
Pantera Rosa heißen
die. Pantera Rosa. Das ist auch quasi. Wie sehr sind die zusammen? Hängen die zusammen mit dem Degel Club, mit den Caps und so? Das haben die auch alles gemacht, ne?
Das haben wir alles so im Laufe der Zeit, weißt du? Ich meine, wir. Bin ja mittlerweile jetzt auch schon länger mit dabei und dann Jahr für Jahr kommt dann irgendwie halt ein neues Projekt auch mit dazu und dann gab es relativ am Anfang kam das mit den Caps und mit den Radmützen, dann haben wir auch, das ist alles auch noch nicht vom Tisch, so mit diesen Dege Bambini und Dege Juniors, mhm. Dass man da halt einfach den Nachwuchs auch unterstützt. Dort sind auch noch diverse Sachen, sage ich mal, in der Schublade, die ich gerne machen möchte. Dann ist natürlich auch diese Unterstützung für das Roubaix Juniorenrennen damals auch die Abwicklung, also die Ideen bringe ich dann halt auch mit ein oder halt auch die Agentur, klar, aber um die Abwicklung, über das, was ich kümmere mich halt primär wirklich um das Radfahren und um meine Familie und alles, was so das Ganze drumherum angeht, da braucht man halt einfach jemanden, wenn man das irgendwie auf einem guten Niveau irgendwie durchziehen will, der einen unterstützt und da bin ich sehr glücklich, dass die mir halt einfach viel freischaufeln, auch wenn es jetzt nur die, keine Ahnung, die Weihnachtspost ist oder sowas und die dann quasi vorbereiten und ich unterschreibe die und dann schicken wir die weg.
Okay. Paul hat heute was in die Gruppe geschickt, was so ein bisschen neu war. Ich hatte es zumindest noch nicht mitbekommen. Ich glaube, Anni, du hast es schon gesehen. Paul.
Nee, ich hatte es vorher auch noch nicht gesehen.
Du hast ein Foto entdeckt von einem BDR-Athleten in einem Team im Trainingslager und das kommt wohl, Andi, du meintest irgendwie im Frühjahr oder im Sommer. Paul, erzähl das mal.
Genau, der Felix Groß, die meisten werden ihn wahrscheinlich gar nicht kennen, der hat im letzten Jahr, also 2020, die wenigen Rennen, die stattgefunden haben, hat er, glaube ich, 3 oder 4 UCI-Rennen gewonnen, also 2.2-Rennen. Vor allen Dingen im Sprint, ist Europameister in der Einerverfolgung auf der Bahn, bei der Weltmeisterschaft, ich weiß gar nicht, ob er eine Medaille geholt hat.
Nee, aber U23.
Genau, U23 Europameister. Genau, auf jeden Fall ein Weltklasse-Verfolger und der wird wohl aller Voraussicht, laut Informationen, die Andi hat, halt Mitte
ich
oder...
Ich weiß von nichts.
Ja, genau. Okay, die Informationen sind nicht von Andi, aber man hört, dass er zum 1. August zur UAE wechselt. Und somit auch schon Corona geimpft ist, wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch.
Ah, ja, das kann sein, dass sie den geimpft haben. Ja, der ist auf jeden Fall da im Trainingslager. Mhm. Das hatte man jetzt bei einem oder anderen Fahrern auf Instagram in der Story sehen können.
Genau.
Freut mich.
Mich auch. Finde ich einen interessanten Move und vor allen Dingen finde ich es mutig, dass er sich von der Bahn traut. Das war ja auch nicht ganz so einfach, glaube ich.
Was haltet ihr denn von dem Move von Hirschi?
Ja, habe ich jetzt so zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr erwartet.
Und ja, also
man weiß ja auch noch nicht so viel, wurde ja nicht so viel kommuniziert. Ne? Irgendwie hat man sich ja schon...
ja, aber ihr seid ja da ganz intern drin. Also jetzt komm, rück doch mal raus.
Man hat sich ja so getrennt, glaube ich, dass... Ja, natürlich hat Geld eine Rolle gespielt. Glaube ich, braucht man gar nicht schön zu reden. Aber ich meine, du warst selber in dem Team... Das Team DSM oder ehemals Sunweb ist ein Team mit sehr strikten Strukturen, was ja auch für manche Fahrer einfach gut ist. Also wir haben einen Fahrer, den Søren Krau Andersen, der da ist, dem gefällt das total. Also der braucht sowas auch vielleicht. Aber den einen oder anderen Fahrer passt das einfach nicht so ganz. Ne? Also da gibt es sehr viele Vorschriften, was jetzt einfach nur mal so das Bikefitting angeht. Ne? Du kannst nicht einfach irgendwie so deine Position verändern, ohne das vorher mit dem Team abzusprechen. Da gibt es einfach Abläufe, die man ja vielleicht so aus dem Radsport noch nicht kennt oder kannte, als sie damit angefangen haben. Aber beim Besenwagen gibt es zum Beispiel auch ganz bestimmte Prozesse, die wir hier immer einhalten müssen. Die werden vielleicht nicht ganz so streng verfolgt, aber ich glaube, jedes Unternehmen hat sowas ja irgendwo.
Ja,
bei denen läuft das halt und ich glaube, das hat da einfach auch nicht so gepasst. Also das ist jetzt einfach nochmal so meine Vermutung. Ich weiß da auch nicht mehr drüber.
Wie du schon gesagt hast, ist ja jetzt doch auch zu lesen gewesen und liegt auch nahe, dass es so ein bisschen ums Geld ging. Und vielleicht können wir da nochmal kurz über Zahlen reden. Denkst du, es wirklich wahr, dass sie ihm weiterhin nur dieses Neopro-Gehalt, worüber er wahrscheinlich mal einen Vertrag abgeschlossen hat, bezahlt haben? Also wer es nicht weiß, World Tour Mindestgehalt sind so 65.000, 66.000 im Jahr.
Das stimmt nicht.
Neoprofi bist.
Nee, das stimmt nicht, weil da musst du nochmal unterscheiden zwischen angestellt sein und
ja, nicht. Ja, okay, stimmt.
Er, das ist ein relevanter Unterschied und er ist angestellt. Und diese Summe, die da stand, war glaube ich knapp 30.000 Schweizer Franken oder Euro.
29.000.
Genau so in die Richtung kommt das. Das ist ja ein alter Vertrag, ne? Also der wurde ja mittlerweile wurde es auch erhöht. Und ich glaube, als Selbstständiger, ich glaube, wie viel sind das mehr? 25% mehr, oder ungefähr?
Nee, das sind 165% davon dem Preis. Also das kommt schon hin, dass jetzt glaube ich 2021 das ungefähr bei 60.000 Euro liegt. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber halt eben auf selbstständiger Basis und ein bisschen weniger, wenn du angestellt bist.
Ja, gut, ist ja auch
das erstmal fände ich schon sehr wenig,
so
dass
egal,
er überhaupt so,
nach ne? Genau, nach den Erfolgen, die er jetzt dann dieses Jahr hatte.
Nee, auch vorher schon. Ich meine, der ist Weltmeister geworden bei der U23. Würde mich schon überraschen, wenn der erste Vertrag auch so klein, in Anführungszeichen, so klein gewesen wäre.
Also ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass sein Neo-Vertrag Mindestgehalt war.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ja gut, ist halt die Frage, wann sie ihn verpflichtet haben, ne?
Ja, gut,
er war natürlich schon Europameister, ne? Also ich denke mal nicht, dass ihn
Also der ist auch in dem Jahr, wo er quasi, bevor er Profi wurde, ist er schon noch eine sehr gute Saison
gefahren. Ich weiß.
Also,
ja. Also das stand jetzt auch in der Schweizer Bildzeitung, muss man dazu sagen.
Wir lesen ganz gerne.
Da hast du die Zahlen her.
In letzter Zeit die Schweizer Medien, das ist großartig. Ich meine, eine Sonderfolge machen mit den Artikeln eigentlich.
Ja, glaube, aber nicht, dass trotzdem, wenn er jetzt 1 Million bekommt,
ja.
Finde ich, ist es gerechtfertigt, wahrscheinlich auch fast sogar ein Ticken zu wenig für das, was er halt bietet, auch wie er die Radrennen fährt. Aber ich kann schon, also ich weiß nicht, ob jetzt DSM ein schlechtes Team für ihn ist von der Fahrweise her. Also er war ja erfolgreich da und das Team, gerade bei der Tour, war mega erfolgreich. Also ein super Akt. Im Vorfeld dachten wir alle, keine Ahnung, was die da für ein Team zusammengestellt haben, so ein bisschen. Und dann einfach eine absolut geile Tour gefahren. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob die strukturell so schlecht für ihn sind, aber wird es wahrscheinlich wirklich nur ums Geld gegangen sein am Ende des Tages.
Ja, offizielle Anfrage ist auf jeden Fall raus. Als Podcast-Gast. Mal gucken, was da kommt. Ich habe das über
an
Mark Hirschi.
Okay.
Der ist ja irgendwie von einer Agentur um Fabian Cancellara wird er vertreten und allen möglichen.
Der war doch auch schon bei euch, oder?
Ja, genau. Und darüber habe ich auch noch so einen kleinen Kontakt und da habe ich letzte Woche mal gefragt, wie es ausschaut.
Hat er geantwortet?
Ja.
Schick dir ab und zu mal Snaps hin und her.
Panut-Picks. Gut. Okay.
Also habt ihr schon einen Termin?
Nee,
bei uns sind wir alle spontan, John.
Also, sehr spontan.
Du hättest auch gestern zusagen können.
Richtig. Gut, letztes Allgemeinthema, bevor wir zu dir kommen, John. Ich habe heute Morgen gelesen in Other News, dass Ineos alle großen Rundfahrten dieses Jahr gewinnen wird. Denn sie sind das
Letzte. Stand das auch in der Schweizer Bildzeitung?
Ja. Nee, das stand sogar, es war ein bisschen anders formuliert. Es war formuliert, Ineos ist das letzte Team, was noch Felgenbremse fährt dieses Jahr.
Ja, stimmt, deswegen müssen sie ja die Tour gewinnen.
Ja, und eben, Giro jede große Rundfahrt.
Aber fährt UAE dann jetzt auch alles Disc?
Ja, scheinbar. Oh. Er weiß nicht, vielleicht kriegt Pogacar auch noch.
Dann fahren die nächsten alle nur noch mit einem Trinkflaschenhalter, ohne Radcomputer und ohne Powermeter, aber sonst wird es schwierig in den Bergen. Gut, das war jetzt wieder ein Seitenhieb zu Colnago, nicht, dass wir irgendwann wirklich mal böse Post bekommen oder ich irgendwie...
Hast du dir da mal wirklich ernsthaft drüber Gedanken gemacht, John, ob du Disc oder normale Bremsen fährst?
Also wenn ich ehrlich bin, würde ich nicht wieder gerne auf Felgenbremse zurückwechseln. Ja. Also ich glaube, dass das den Mehrwert, den man über das ganze Rennen gesehen hat, der ist so groß im Vergleich zu den Momenten, wo man sagt, okay, jetzt wäre es besser mit einer Felgenbremse. Kann mir nicht vorstellen, dass es viele Rennfahrer anders sehen als ich.
Ja, habe ich ja auch direkt gesagt.
Weil also die Sicherheit und einfach diese Genauigkeit, diese Bremspower, die man hat, im letzten Moment halt einfach voll den Anker zu werfen, das ist schon nochmal eine andere Nummer.
Okay, vielleicht können wir damit diese Debatte endlich mal beenden. Ist auch so ein bisschen langweilig schon geworden.
Erst wenn nächstes Jahr keiner mehr auf Felgenbremse was gewinnt.
Ich habe immer noch Felgenbremse.
Wieso?
Ich
wieso?
Auf jeden Fall noch.
Wer ist Fan von Felgenbremse bei euch hier? Es tut mir total leid, weil ich habe echt noch keinen einzigen Podcast von euch gehört. Ich weiß nicht so, wie ihr so drauf seid.
Es gibt eigentlich gar keine wirklichen Fans, glaube ich. Also,
ich habe auf jeden Fall noch welche.
Ich habe auch noch ein Rad mit Felgenbremse.
Ja gut, ich habe auch Räder zu Hause. Aber es geht ja darum, was ihr bevorzugen würdet.
Zum Rennfahren auf jeden Fall auch Disc. Aber jetzt so...
Ja.
So langsam, wie ich jetzt unterwegs bin, ist auch egal. Ja,
aber ey, nee,
obwohl bergab, ich fahre ja oft auch mit meinem normalen Rad so mal durch den Wald und so, ne? Also eine Abfahrt im Wald ist schon scheiße, wirklich mit Felgenbremsen, das muss man sagen. Du, vor allen Dingen, du kennst es ja eigentlich auch dann nur so vom Crossrad oder Mountainbike und du, mit der Geschwindigkeit, wie du dann bremsen kannst im Wald auch immer noch. Und also mit Felgenbremsen auf jeden Fall keine gute Idee.
Aber jetzt stell dir mal Mathieu van der Poel oder so mit Felgenbremse vor. Also mit V-Brakes oder Cantilever-Bremsen.
Ja,
oder.
Aber da gibt es mega
geile... kennt er doch auch noch, oder?
Ja, klar, da gibt es mega geile Videos von so Crosswalk-Cups, die mega matschig sind, wie so heute alle so relativ kontrolliert so bergrunterfahren und früher einfach alle mal die Banden reingeknallt sind nacheinander. Das war einfach normal. Du bist halt runtergefahren, also du brauchst auch einfach nicht bremsen, weil es bremst eh nicht.
Ich kenne da auch so ein Video von, ich glaube, es warst du, oder?
Ja.
Ja. Aber ich wollte gerade sagen, alle Bilder, die ich von dir aus Crossland finde im Internet,
liegt ja auf dem Rücken.
Ja, also entweder...
Nee, aber ohne Scheiß jetzt, Staufi, kennst du das Video? Da gibt es so einen Zusammenschnitt, wo Paul in Frankfurt am Bornheimer Hang das Crossrennen so gefahren ist. Und er ist halt, da waren halt irgendwie 8 oder 10 Runden zu fahren. Und er ist halt, wahrscheinlich die erste Runde hat er es geschafft, dort runterzufahren. Und alle anderen danach ist er jedes Mal in derselben Kurve, in derselben Abfahrt gestürzt.
ich bin trotzdem aufs Podium gefahren.
Wo finde ich das?
Keine Ahnung.
Nee, aber das war das eine Jahr, da bin ich, ich glaube, das war Ende 2007 zu 2008. Und da hatte ich neue Räder vom Müllrahmen schon. Und die haben nicht ganz so gut gebremst mit den Laufrädern. Und da bin ich auf jeden Fall mehr den Hundehügel da, also war überall Hundekacke, bin ich auf jeden Fall mehr auf dem Rücken runtergerutscht, als dann wirklich auf dem Rad geblieben. Ja. Aber ey, das war genauso schnell, ne?
Wie runterfahren. Wenn das Video jemand hat, schickt mir das bitte.
Wir finden das auf jeden Fall.
Bei Google finde ich jetzt auf Anhieb erstmal nichts.
Ja, da findest du ja die Bilder, wie ich da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken runterrutsche.
Ach, das ist von da?
Okay. Ja, genau, das ist von da.
Geil. Ja, die Bilder kenne ich.
Das ist der Hundehügel. Und da gibt es eine deutsche Meisterschaft in dem gleichen Jahr in der Nähe von Magstadt, also unten bei Stuttgart. Da bin ich auch fast jede Runde, da war so eine steile Abfahrt zwischen Bäumen, auch immer runtergerutscht auf dem Rücken. Auch Dritter geworden. Also es reicht dann immer noch.
So, okay. Also wer jetzt mittlerweile denkt, dieser Degenkolb, das ist ja ein ganz witziger Typ, aber wer ist das eigentlich? Gefällt mir bis jetzt ganz gut, aber dann fange ich jetzt mal an. Ich rausgefunden, du bist 32 Jahre alt, bist in Gera geboren, glaube ich, wohnst jetzt schon länger in Frankfurt, können wir uns auch gleich mal drüber unterhalten, ist auch irgendwie so ein bisschen noch meine Stadt. Und hast... Was habe ich zusammengetragen? Allein 2012 5 Vuelta-Etappen gewonnen, 10 insgesamt in deiner Karriere. Hast 2013 Paris-Tour gewonnen, 2014 Gent-Wevelgem, nochmal 4 Vuelta-Etappen, 2015 Mailand-Sanremo gewonnen, Paris-Roubaix gewonnen, wo du 2014 schon Zweiter warst. Nochmal eine Vuelta-Etappe. 2016 passiert dieser Unfall, über den wir garantiert nochmal sprechen werden. Und 2018 auch grandios Kopfsteinpflaster-Etappe-Tour de France gewonnen. Das habe ich mit Klemme zusammen bei Klemme auf dem Sofa geguckt. Den habe ich heute auch kurz kontaktiert, dich an betreffend. Das war richtig geil. Ich steige mit der Frage ein, an was denkst du, wenn du an dein Besenwagen-Erlebnis denkst?
Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, dass ich das einzige Mal im Besenwagen war bei... wie hieß diese Rundfahrt? Ah ja, genau. Da war vielleicht sogar Fossi auch mit dabei. Ronde Isar oder
so. Ich wollte es gerade sagen.
Da war die letzte Etappe und wir hatten das gelbe Trikot mit Simon. Simon war im gelben Trikot und wir haben alles dafür gegeben, dass wir irgendwie dieses verdammte Trikot verteidigen. Es hat in Strömen geregnet. Ich bin dann halt solange ich konnte, anfangs am Berg von vorne gefahren, irgendwie um die Lücke nicht zu groß werden zu lassen, bin dann natürlich irgendwann dann explodiert und war in keinster Weise imstande, diese Etappe dann zu Ende zu fahren. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich wirklich in so einen klassischen Besenwagen einsteigen musste und ins Ziel gefahren bin.
Ja, das weiß ich ja noch, weil da hat man sich auch das Zimmer geteilt und das war auch eine ziemlich krasse Rundfahrt, weil die auch mit Simoni irgendwie noch die einzigen, die übrig waren. Das war.
Und er hat es aber am Ende leider nicht geschafft.
Genau, er hat es nicht geschafft.
Noch verloren.
Ja, genau. Ein paar Sekunden aber irgendwie auch so. Und das war halt echt ein ganz krasser Tag. Aber da wollte ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, auf dieses letzte. Mein letztes U23-Jahr, dein erstes, was ja im Allgemeinen schon ziemlich, ziemlich spektakuläres war. Aber erstmal was anderes. Bist du echt in Gera geboren? Ich dachte, du wärst Bayer auch. In Bayern geboren.
Nee, ich bin in Gera geboren. Und bin mit 4 Jahren sind meine Eltern nach Bayern gezogen und bin dann dort auch aufgewachsen. Meine Schwester ist dann auch, in Weißenburg in Mittelfranken geboren. Also die ist dann 4 Jahre später nach mir quasi auf die Welt gekommen. Und dann bin ich nach meiner Schulzeit, für mehr als Realschule hat es mit dem Ehrgeiz in der Schule. So viel Ehrgeiz ich im Sport gehabt habe, so wenig habe ich in der Schule gehabt. Deswegen hat es für mehr als Realschule nicht gereicht. Und dann habe ich ja, mich ins Zeug gehauen und habe mir den Eignungstest für die Polizei in Thüringen dann bestanden und durfte dann dort die Sportfördergruppe durchlaufen.
Ah, okay. Okay, du warst gar nicht auf der Sportschule in Gera?
Nee, ich war dann erst mit, also das heißt erst für einen 16- oder 17-Jährigen nach der 10. Klasse von zu Hause nach 300 Kilometer weg irgendwie zu ziehen, das war schon ein großer Schritt und hat auch, glaube ich, ganz gut dazu beigetragen, einfach so dieses unabhängig zu leben und einfach für die Entwicklung war das halt echt ganz gut, dieser Schritt.
Ach krass, ich dachte immer, du wärst auch auf der Schule da gewesen, wie die ganzen anderen Jungs da aus dem, fürs Thüringer Energieteam bist du ja dann auch gefahren.
Genau, nee, also ich, wie gesagt, habe dann dort in der Juniorenzeit die Polizeiausbildung begonnen.
Ah, okay.
War auch abgeschlossen, die Ausbildung?
Ja, ich bin Polizeimeister, auch lebzeitverbeamtet.
So wie Toni, oder?
Dort jetzt praktisch eine Freistellung für, ja, neuerdings für weitere 4 Jahre bekommen, ja.
Ja, krass, dann, wenn die Karriere beendet ist, musst du den Streifenwagen.
Ja, dann kein Besenwagen, sondern Streifenwagen, genau. Ja, aber Toni zum Beispiel, nochmal kurz zur Erläuterung, Toni hat später mit der Ausbildung angefangen gehabt und bei dem hat die Zeit dann gedrückt und der hatte dann schon einen Vertrag bei T-Mobile unterschrieben und er konnte die Probezeit nicht mehr absolvieren. Und wenn man diese Probezeit nach der Ausbildung nicht machen konnte, dann hatte man nicht die Möglichkeit, lebzeitverbeamtet zu werden. Und daraufhin wiederum konnte man nicht freigestellt werden. Und deswegen war das beim Toni dann quasi hinläufig. Also da ist er dann praktisch rausgefallen.
Okay, das heißt, du hast einfach auf Lebenszeit ein gutes Auskommen.
Nee, ich habe einfach ein gutes Backup, dass wenn irgendwas mit dem Sport jetzt nicht so läuft, dass es halt einfach weitergeht, habe ich einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich arbeite jetzt als Polizist und bin Beamter des Land Thüringens.
Hast du Bock drauf?
Bock auf Radfahren, meinst du?
Okay, ich verstehe.
Ich stell mir gerade so eine richtig geile Polizeiwoche vor, einfach mit Toni Martin, John Degenkolb, Stefan Schäfer.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Bei Polizisten gibt es ja noch so viele, wo man früher dachte.
Aber wir müssen auf jeden Fall noch Marcel Barth mit reinnehmen.
Ja, genau, wo man früher dachte, die möchte ich eigentlich nicht als Polizisten haben. Der John ist schon seriös. Aber so ein Barth oder ein Schäfer. Stell dir mal vor, ein Bart und ein Schäfer sitzen zusammen im gleichen Streifenwagen. Alter, das ist ja... Könnte lustig sein, ja, für die
Kontrolle. Aber in welcher Abteilung von der Polizei würdest du, nur mal für den Fall, am liebsten arbeiten? So Morddezernat, Antidrogen, was gibt's noch alles?
Pro-Drogen. Antidrogen, Pro-Drogen.
Undercover. Digga Undercover.
Ja.
Bei so einem Rockerclub, da sehe ich dich.
Nee, ich sehe mich jetzt nicht in einer direkten Sparte irgendwie. Ich glaube, was mir echt Spaß machen würde, wäre mit Sport dann auch irgendwas zu machen, weil es gibt ja weiterhin auch die Sportfördergruppe und dort gibt es ja auch Möglichkeiten, dann sich dort mit einzubringen und so weiter.
Das macht ein Bekannter von mir auch, der ist aber beim Zoll und die haben auch irgendwie so eine Sportfördergruppe und der ist da jetzt der Ausbilder mittlerweile und der lässt die immer schön um den Sportplatz laufen. Ja. Macht ihm auf jeden Fall großen Spaß. Nee, aber du hast ein Motorrad, oder? Oder ist das so ein Moped nur?
Nee, so. Wie kommst du jetzt auf ein Motorrad?
Ich habe irgendwie so mal Bilder von dir vor. Ich habe so Bilder von dir vor.
Nee, aber wie kommst du jetzt auf Motorrad?
Ach so, weil ich vorgeschlagen habe, du könntest auch undercover so in der Rockerszene ermitteln.
Ach so. Aber ich hab ein Motorrad, ja. Ich habe so einen Kaffee Racer, ja.
Okay.
Und auch mittlerweile seit letztem Jahr hatte noch so eine alte S51, Fossi kennt das vielleicht, eine Simson S51.
Jo.
50 Kubik. Da gab es damals schon zu DDR-Zeiten so Enduro-Umbauten mit natürlich Stollenreifen, mit so einem fetten Motocross-Schutzblech und mit einem hochgebauten Auspuff. Den ganzen Bausatz, den habe ich mir letztes Jahr während dem Lockdown dann bestellt und habe das mit meinem Kumpel umgebaut und mega geiles Teil.
Deswegen hast du mir nicht mehr geantwortet. Ja, nee, du hast ja auch Haus hast du gebaut.
Ich hatte dir jedes Mal geantwortet, also tu doch nicht so.
Irgendwann nicht mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. Dafür hast du mir ein schönes Video geschickt, wie du Bayer fährst.
Also, John, man muss sagen, das hat Andi schon sehr getroffen, das Erstgefühl. Also, du hast nicht richtig geantwortet. Das hat es öfter mal erwähnt, deswegen ist es schön, ja, dass du jetzt hier
halt,
bist.
Es muss halt erst der Chef mich kontaktieren. Sorry.
da freut sich ja Basti gerade.
Okay.
Dass er als Chef betitelt wurde.
Wie kamst du dann nach Frankfurt? Weil irgendwie, man hat dich ja jetzt vielleicht sogar schon so ein bisschen als Frankfurter, so wenn man an John Degenkolb denkt, dann kommt man direkt irgendwie auf Frankfurt. Paul wusste noch nicht mal, dass du aus Thüringen kommst.
Nee.
Also, bevor ich Profi geworden bin, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und die kommt ja gebürtig aus Frankfurt und dann war es halt so, dass ich dann bei HTC ja auch zu den Rennen immer eigentlich mit dem Flugzeug irgendwie geflogen bin und zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Erfurt gewohnt, hatte in Erfurt auch eine Wohnung und dann war eigentlich die einzige Möglichkeit, um ja nach Spanien oder irgendwo hinzufliegen oder selbst das erste Trainingslager waren wir ja in Kalifornien im Trainingslager, dann war das natürlich immer über Frankfurt und dann habe ich ja auf der einen Seite nie Zeit bei ihr verbracht, aber auf der anderen Seite auch nie so richtig Zeit bei mir zu Hause und dann haben wir gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal und habe es am Anfang ehrlich gesagt wirklich gehasst, wenn man so als junger Radprofi dann irgendwie aus seinen kompletten Strukturen rausgerissen wird. Ich konnte mir das anfangs gar nicht vorstellen, dass ich das auch mache, weil in Erfurt war es halt, es war so alles so organisiert. Ja, ich wusste, ich kann hier zur Physiotherapie, ich kann hier mit ein paar Jungs auch in der Trainingsgruppe fahren. Ich wusste alle Strecken und so weiter. Und nach Frankfurt bin ich dann gekommen und bin aufs Rad gestiegen und dann waren auf einmal irgendwie nur so Hauptstraßen und so. Wenn man sich halt nicht auskennt, dann ist es halt eigentlich gerade so bei uns in der Region halt nicht so cool zum Radfahren. Sobald man dann ein bisschen reinkommt, dann wird's cool und dann hat mir das auch relativ schnell Spaß gemacht und deswegen sind wir auch dort geblieben dann. Gerade weil man auch diese Infrastruktur in Frankfurt, die gibt's Nicht viele Orte in Deutschland haben das, ne? Dass du halt so einen krassen Flughafen hast, dass du richtig hohe Berge fahren kannst, dass du auch flach fahren kannst und das ist schon ein guter Standort.
Bist ja aber jetzt dann umgezogen, letztes Jahr auch, ne? Oder habt ihr komplett gebaut oder hast du es nur umgebaut? Also du hast mir nur so Videos geschickt, die du irgendwo, darf man gar nicht sagen, ne? Am Dach sitzt und irgendwas umbaust. Oder halt mit dem Bagger da über deinen Hof fährst und irgendwas umbaust.
Das ist kein Bagger, das ist ein Radlader.
Für mich ist das ein Bagger.
Ja, ist mir schon klar. Nee, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe einen Drei-Seiten-Hof, also praktisch ein Wohnhaus, eine Scheune und einen Stall und mit einem richtig richtig krassen Kopfsteinpflasterhof gekauft und zwar nicht einfach so gekauft, sondern aus einer Zwangsversteigerung. Okay. Mir praktisch vor Gericht ersteigert und das war ja ziemlich aufregend und mittlerweile ist es, der Kauf ist auch schon 4 Jahre her. Also es hat relativ lange gedauert, bis wir das dann auch alles über die Bühne bekommen haben. Aber was lange währt, wird endlich gut.
Jetzt hast du deinen Robert-Pflasterstein im Hof irgendwo eingepflanzt, oder?
ja, so ein paar Stellen müssen wir noch mit neuen Basaltpflaster ersetzen und neulich hat mein Sohn auch so gesagt, ja Papa, warum und dann kam so eine neue Lieferung von Steinen, die wir halt die ich noch brauchte, die ich mir gebraucht irgendwo gekauft habe. Und dann sagt mein Sohn so, ja Papa, warum nimmst du nicht einfach deine Roubaix-Steine für den Hof? Aber ja, da müssen wir noch ein paar zusammenkratzen dann, ne?
Ja. Aber von wegen, du hast die bestellt, hast von deinen Freunden aus Roubaix, hast dir ein paar liefern lassen.
Ja, du lachst, aber das Thema ist noch nicht ganz durch, dass die mir vielleicht auch bei meinem Hof helfen werden.
Okay, ja, witzig. Ja, lass uns doch da direkt mal drüber sprechen. Also das ist ja irgendwie die Freunde von Paris-Roubaix übersetzt, ja. Und das ist irgendwie so ein Verein, die pflegen letztendlich die Pflasterstücke von dem Rennen, weil normalerweise würden die halt gar nicht erhalten bleiben jetzt so über die Jahre. Ist das richtig, oder?
Genau, das ist so ein gemeinnütziger Verein, der sich dort halt einfach zusammengetan hat, um die Strecke von Roubaix halt einfach zu pflegen, so beizubehalten. Weil, wenn man ehrlich ist, so wie der Wald von Arenberg in den letzten paar Jahren aussah, wär das nicht mehr lange so gut gegangen, weil der war halt im Endeffekt komplett mit Wiese und Gras überzogen. Und wenn es dann halt mal wirklich im Ernstfall geregnet hätte bei Roubaix, dann wäre das praktisch nicht befahrbar gewesen, weil dann, ja, du weißt, wenn auf nasse Wiese und Kopfsteinpflaster drunter und vor allen Dingen dieses Kopfsteinpflaster, dann wäre die Konsequenz gewesen, man hätte den Wald von Arenberg definitiv aus dem Rennen nehmen müssen. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir wollen aber, dass der weiterhin da mit dabei bleibt, und haben die ganzen Steine komplett alle rausgenommen, alles sauber gemacht und wieder reingelegt. Also es ist schon ein krasser Aufwand, den die da betreiben. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass es halt einfach Leute gibt, die so an der Tradition und an der mit so viel Passion irgendwie so am Radsport hängen. Und deswegen habe ich das von Anfang an irgendwie schon immer verfolgt, auch seitdem ich das erste Mal, ich bin ja in meinem ersten Jahr auch direkt Roubaix gefahren, 2011, und habe dort auch, gibt's vor Roubaix gibt es immer so eine, ja, wie so ein kleines Zelt, wo verschiedene Stände sind, und da haben die sich quasi präsentiert, und da bin ich damals schon auf die aufmerksam geworden.
Ah, okay, ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie du überhaupt mit denen zusammengekommen bist. Weil, also ich, so als deutscher Fahrer, klar, du hast das Rennen dann auch irgendwann mal gewonnen, aber du hast auch schon vorher mit denen irgendwie Kontakt gehabt, oder?
Nee, ich hatte eigentlich, also vor dem Sieg in Roubaix hatte ich eigentlich nicht so viel Kontakt, bin dann eigentlich über den Sieg natürlich mit denen auch in Kontakt gekommen, und der eigentliche Kontakt ist dann wirklich so entstanden, dass ich im Internet gelesen habe oder bei Twitter einfach gelesen habe, dass es Probleme gibt, Paris-Roubaix der Junioren, was auch an dem Tag oder den Tag vorher von unserem Profirennen normalerweise immer stattfindet, dass es nicht stattfinden kann, weil 10.000 Euro fehlen. Dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass so ein, ja, im Rahmen von unserem Profirennen halt einfach 10.000 Euro da irgendwie zu knapp sind, und habe gesagt, ach komm, lass uns da was machen. Und das war dann halt wirklich so eine Hauruck-Aktion, dass wir eigentlich so, ja, wir haben nachmittags drüber gesprochen, haben abends so ein Crowdfunding ins Leben gesetzt, und am nächsten Morgen waren irgendwie 12.000 Euro auf dem Konto. Es war so krass. Und dann haben wir halt 10.000 Euro für das Rennen gespendet und den Rest für die Amis de Paris-Roubaix. Und dann waren die halt einfach mega happy, und seitdem sind wir irgendwie in regen Kontakt, ja.
Aber wie, okay, aber, coole Sache auf jeden Fall. Aber kannst du erklären, wie das sein kann, dass halt, wie du gerade schon sagst, so bei so einem Rennen dann irgendwie 10.000 Euro fehlen, was ja, also ich meine, wenn man jetzt das Männerrennen vergleicht, was ja, ich glaube, das wertvollste Rennen für die ASO ist, ne? Also wo meist Umsatz gemacht wird.
Ja, aber ich kann das ganz einfach erklären, und zwar ist es halt einfach die ASO nicht der Veranstalter von dem Juniorenrennen, und die bekommen praktisch, sage ich, die Möglichkeit, auf dem Kurs ihr Rennen zu veranstalten, und haben dadurch natürlich auch eine krasse Reichweite, aber sind eben eine losgelöste Veranstaltung von dieser eigentlichen ASO-Veranstaltung.
Das ist natürlich sehr schade, weil natürlich auch cool, ne, wenn
auf jeden
die
Fall,
Schirmherrschaft, ich mein, bei der ASO liegen würde.
Ja.
Du musst noch mal kurz mir zumindest den Plural erklären. Du hast gesagt, dein Sohn meinte, warum kannst du nicht deine Steine für den Hof verwenden?
Ja, genau.
Paris-Roubaix hast ja eigentlich nur einmal gewonnen. Gab es für den Tour-Etappensieg auch einen oder wo sind die anderen her?
Ja, die anderen Steine, die sind einfach, die erwartet er einfach von mir. Ne?
Ach so. Sehr gut, sehr gut. Ja.
Hast du jetzt schon für 21 vorreserviert?
Nee, noch nicht. Also wir haben große Ziele, aber wir haben jetzt noch nicht, ich stand noch nicht im Kontakt, weil die machen ja auch unter anderem die Trophäe. Also okay. Die organisieren wirklich den Stein und also diesen Originalstein, der dann eben vom Steinmetz auf so eine Steinplatte geschraubt wird. Das Ding wiegt dann am Ende irgendwie 15 Kilo. Also eine schwerere Trophäe gibt es im Radsport, glaube ich, nicht.
Ja. Ich habe auch so einen, aber der ist nur vom Rundstreckenrennen in Aachen, was auch auf Kopfstreckenkasse ist. Aber ist auch eine begehrte Trophäe gewesen, auf jeden Fall hier in der Region.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Heute sitzt auch nur wieder Clark auf der Rückbank. Wenn der ganze Corona-Quatsch gerade für eins gut ist, dann die Zeit, in der man nicht essen gehen kann oder ins Kino gehen kann, zu nutzen, um mal richtig auszumisten. Clark hilft dir nicht bei der Kiste mit den alten Fotos und Büchern, aber bei dem Versicherungsordner, um den du am liebsten großen Bogen machst. Mir geht das auf jeden Fall so. Hast du auch eigentlich keinen Plan, was da genau drin ist, wie viel du dafür bezahlst und ob das eventuell auch schlauer ginge? Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach, denn du kannst das Ganze endlich auf deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und dann wird's übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick über die Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn man Nägel mit Köpfen machen will, gibt es natürlich auch nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es hier auch nochmal ein Goodie oben drauf. Mit dem Gutscheincode Besenwagen in der App oder auf der Website clark.de oder AT für unsere österreichischen Hörer registrieren, mindestens 2 deiner Versicherungen eintragen und Clark spendiert dir 30 Euro bei Amazon. Es geht nicht darum, direkt was abzuschließen, sondern eben deine Verträge einzugeben und schauen zu können, ob Clark hilfreich für dich ist. In den Shownotes gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Und ganz ehrlich, ich kann eigentlich mein komplettes Leben mittlerweile übers Handy managen und mache das auch gerne und mit Clark jetzt eben auch Versicherungen.
Du John, wo wir vorhin hatten wir es ja schon über Motorräder und wir hatten es auch schon über Felgenbremsen und Scheibenbremsen, aber steht bei uns jetzt auch in der Folgenbeschreibung drin, aber mich hat es auch mal gewundert, warum hast du eigentlich auf deinen Rädern immer die Karten und einen Würfel oder mehrere Würfel, ein Würfel lackiert? Also du hast ja immer Custom Paintings, ne? Also zumindest jetzt seitdem du bei Lotto Soudal bist, ich weiß nicht, ob du es vorher auch schon hattest.
Ja, bei Trek hatte ich das auch schon.
Okay. Für was steht das?
Die Karten und der Würfel oder beziehungsweise die 7. Die 7 ist für mich ein Synonym für der Würfel ist für mich ein Synonym für die 7, weil die beiden gegenüberliegenden Seiten von einem Würfel ergeben ja immer 7. Ich habe die 7 so ein bisschen als meine Glückszahl oder meine Lucky 7 irgendwie herauserkoren. Vielleicht auch, weil ich am 7. Januar geboren bin. Keine Ahnung, wie auch immer.
Alles Gute immer, noch nachträglich.
Danke dir. Habe mich immer der 7 irgendwie hingezogen gefühlt. Und an dem Tag, wo ich Sanremo gewonnen habe, hat mir ein Freund ein Bild von einem so einem Kühlschrankmagneten genau mit diesem Logo, mit diesen Karten und mit den Würfeln zugeschickt und hat gesagt, wenn du nach Hause kommst, der war vor Ort bei Sanremo und kauft diesen Kühlschrankmagneten in Sanremo und sagt, wenn du ins Ziel kommst, habe ich ein Geschenk für dich. Und das war der Tag, an dem ich Sanremo gewonnen habe. Und dieses Logo ist eben genau dieser Kühlschrankmagnet.
Okay, aber...
Ja, so ist es entstanden.
Geil, einfach ein Kühlschrankmagneten als Custom Painting.
Aber was ist denn für dich höher einzuschätzen, also emotional gesehen, auch Roubaix oder Sanremo? Also welcher von den beiden Siegen?
Oder du kannst oder nicht eines über den anderen setzen. Also vielleicht, wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, wenn man sagt, okay, es war mehr ein Kindheitstraum, natürlich Paris-Roubaix zu gewinnen. Das war irgendwie schon immer auch mein Lieblingsrennen. Aber die Emotionen, die ich in Sanremo hatte, die waren außerordentlich groß. Also das war schon auch echt krass, weil Sanremo ist eine ganz andere Geschichte als Roubaix. Sanremo fährst du über den Zielstrich und du musst ungefähr 25 Meter nach der Linie musst du einfach voll in die Eisen gehen, weil halt 200 Fotografen und Journalisten und Leute, also jetzt in Corona-Zeiten halt leider nicht mehr, aber damals, das gehört ja auch zu diesem Flair von dem Rennen dazu, damals sind die halt alle sofort auf dich eingeströmt und das war so viel Emotionen. Und in Roubaix fährst du halt über den Zielstrich und du hast erstmal noch eine Runde, 250 Meter irgendwie Zeit, die du alleine auf dem Rad bist, bis du dann rumrollst. Und dieser Moment, der ist auch genauso gleichbedeutend wichtig, aber den hast du halt für dich alleine. Und beide Rennen sind so krass von den Emotionen gewesen.
Ja.
Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, oder wenn du mich jetzt fragen würdest, natürlich, klar, dadurch, dass Roubaix halt mein Lieblingsrennen ist, würde ich das schon noch gerne nochmal gewinnen, aber Sanremo will ich auch nochmal gewinnen.
Ja, für mich ist Roubaix, also keine Ahnung, es ist halt irgendwie ist wie so ein Rennen, da sind ganz viele Faktoren, also spielt ganz viel Glück mit einer Rolle, dann irgendwie auch sehr, sehr viel Taktik, also in den letzten Jahren gab es ja immer mal auch wieder, ich meine, du warst jetzt kein Überraschungssieger, ne? Also vor allem nicht nach Mailand Sanremo. Aber dann gab es irgendwie auch schon mal Sieger, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Und Sanremo ist irgendwie immer so ein Rennen, da gewinnst du halt nur, wenn du dem Tag einfach extrem stark bist, ein gutes Team hast und halt auch clever fährst. Ich finde, Sanremo ist für mich halt, ich finde es halt einfach ein krasses Rennen, wenn man das irgendwie
sagt. Naja, du kannst das eine kannst du mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen.
Ja, ich weiß es, aber ich rede da gerade irgendwie so aus meiner Perspektive. Wenn ich ihm jetzt, in deinem Fall, du hast beide Rennen gewonnen, finde ich halt Sanremo den krasseren Sieg jetzt für mich als Außenstehender. Ja.
Weißt du, was ich eigentlich als größten Sieg bezeichnen würde, ist diese Kombination einfach hinbekommen zu haben, weil die Rennen sind als solches von Grund auf total unterschiedlich und ich habe es geschafft, innerhalb von 3 Wochen beide Rennen zu gewinnen. Und ja. ich glaube, dass das ist in der ganzen Radsportgeschichte vorher zweimal passiert. Es hat, keine Ahnung, vor 100 Jahren schon mal einer geschafft und dann irgendwie 88 Sean Kelly und ich. Und ich glaube, dass das halt einfach auch so was Außergewöhnliches war in dem Moment.
Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, wann Cancellara Sanremo gewonnen hat. War aber auch auf jeden Fall nicht im gleichen Jahr.
Nee,
war mir gar nicht sicher, ob er es gewonnen hat letztendlich.
Ja, doch, alleine.
Doch, das war sehr eindrucksvoll.
Ich habe aber auch so, er war ja auch eigentlich immer auf dem Podium, deswegen war ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Aber ich habe mir das auch schon so, ich meine, du hast so jahrelang versucht, eine Tour-Etappe zu gewinnen, hast dann auch geschafft irgendwann. Aber wenn man sich so deine Palmares jetzt mal anguckt, hast du ja eigentlich auch ansonsten fast schon alle Rennen gewonnen, die du als Fahrertyp gewinnen kannst. So, Flandern-Rundfahrt fehlt vielleicht noch. Wie gewinnst du die jetzt noch bis in den nächsten Jahren? Was muss da passieren? Oder was sind so, ich habe mich das gefragt, so, ne, weil man hat es ja öfter mal so bei so großen Fahrern, wenn die schon so irgendwie viele Sachen gewonnen haben, dann sind die so ein bisschen satt manchmal oder eine Zeit lang zumindest. Und ich habe mich dann mal so versucht, da hineinzuversetzen, was dich jetzt noch so wirklich motiviert, um eben 110% zu geben. So, welches Rennen schwebt dir vor? Ich denke mal auch eine WM vielleicht nochmal, mit Sicherheit. Oder ja, welches von den Monumenten ist eigentlich nur noch
zu ändern? Also für mich waren die Klassiker jetzt, die jetzt im Herbst waren, Das hat mir nochmal so viel Motivation zusätzlich gegeben. Natürlich hängt das damit zusammen, auch mit dem Teamwechsel und mit einfach in einem neuen Team schöpft man halt einfach leichter Motivation, auch sich nochmal so alles aus einem rauszuholen. Und ich glaube, dass ich dieses Jahr oder also dass ich 2020 noch so nah an dem Podium von Flandern war ich noch nie dran wie letzte. Mhm. Weil wir sind um den dritten Platz da gesprintet und am Ende, klar, sind mir die Beine aufgegangen und habe eine Entscheidung getroffen. Es waren halt einfach noch zwei Mann weg und habe gesagt, okay, ich versuche das Loch zuzuspringen, weil ich war schon mal Fünfter oder Siebter bei der Flandern-Rundfahrt. Das bringt mich nicht weiter, ich will aufs Podium. Und wenn ich jetzt hier warte, bis die anderen da vorne ankommen, dann sprinten wir um den siebten Platz. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die mir am Ende dann halt dann auch nur den neunten Platz eingebracht hat. Aber keine Ahnung, also für mich ist einfach diese Passion für die Klassiker, die ist nach wie vor ungebrochen. Und ich finde das einfach so faszinierend, wie die Leute einfach dafür brennen. Und ich finde es natürlich wahnsinnig traurig, dass wir keine Zuschauer irgendwie am Quaremont hatten jetzt oder bei den Rennen, die wir gefahren sind, weil das ist eigentlich das, was auch dazugehört. Ich meine, du kennst das, Staufi, wenn du da zwischen dem Fritten und dem Bier halt einfach da in Fünferreihen stehen, die da am Quarum und von unten bis nach oben. Und das ist einfach geil. Also deswegen, ich glaube nicht, dass ich da irgendwann auch die Motivation irgendwie dran verloren hatte, da alles zu geben.
Da bist du jetzt auch nicht im richtigen Team, ne? Was das angeht. Ich meine, da wird ja diese flämische Zeit halt dermaßen gelebt, oder? Das ist natürlich auch ein Riesendruck, der da herrscht wahrscheinlich. Auch mehr vielleicht als bei Trek. Ich weiß es nicht. Also.
Ja, also was ich krass fand, zum Beispiel letztes Jahr sind wir dann Bing Bang Tour gefahren. Und Bing Bang Tour ist für die wie eine Weltmeisterschaft. Also da sind die Erwartungen und der einfach die Herangehensweise, die ist da so krass hoch, das ist wie eine Tour de France für die. Also, weil man halt auf Home Soil irgendwie dann Rennen bestreitet und durch Flandern irgendwie fährt. Und man zu Hause seinen belgischen Sponsor halt so gut wie es geht irgendwie präsentieren möchte.
Quickstep war das auch schon so krass, wie dieses Frühjahr aufgeladen war. Da dachtest du einfach schon manchmal danach die Saison. Ach so, Tour und ja. Was anderes
was soll jetzt
gar nicht mehr so wichtig.
Ne? Ja, was soll jetzt hier noch kommen? So, ja.
Ist schon verrückt, die heilige Woche.
Ich habe mal noch so eine Frage Richtung Emotionalität. Hast du gerade schon gesagt, dass es Sanremo vielleicht da für dich fast aufgeladener war. Wenn ich an das Thema und an dich denke, dann fällt mir diese Tour-Etappe eben ein, von der wir schon gesprochen haben, wo ich gesagt habe, das habe ich mit Dominik mit Dominik und Dennis bei denen auf dem Sofa geguckt und da morgens schon gesagt so, ey, ich glaube, das könnte was für John Degenkolb sein oder ich glaube, der gewinnt heute. Und dann hast du das ja wirklich mit der absoluten Brechstange da am Schluss, ich glaube, gegen Greg van Avermaet gewonnen und das Nächste, woran ich mich dann erinnere, ist, dass du eben dann vor der Kamera erstmal in Tränen ausgebrochen bist. Und was kannst du beschreiben oder weißt du das noch oder was ist da für ein Damm gebrochen, wo kam das her? War das vom Rennen, wie du aufgeladen warst oder war das, dass du es schon länger wolltest oder war es was ganz anderes?
Also das jetzt ganz kurz zu erklären ist super schwierig, weil da halt einfach so viele Faktoren irgendwie mit reinspielen und es war eine ziemlich harte Zeit, die ich dort durchlitten habe und mit Verletzungen, mit diesem Unfall, mit dem Zurückkommen auch wieder auf, sag ich mal, auf ein Niveau, wo man halt einfach bei so großen Rennen irgendwie um die Ergebnisse mitfahren kann. Und ich musste halt einfach so hart dafür kämpfen. Dann sind privat auch viele Sachen halt einfach passiert, die auch was mit mir als Mensch gemacht haben. Es ist ein sehr enger Freund, der beste Freund von meinem Vater ist in dem Winter von 17 auf 18 ganz plötzlich bei einem Unfall verstorben. Was mir auch so ein bisschen dann die Augen geöffnet hat und gezeigt hat, wie wichtig einfach es ist, dass man darüber glücklich ist, dass ich diesen oder sagen wir so, dass nach dem Unfall, den ich hatte, habe ich es für selbstverständlich einfach angesehen, dass es einfach so weitergeht. Ich gehe ins Krankenhaus, ich lasse mich reparieren und danach geht's wieder weiter. Und ich war nie wirklich dankbar, dass ich diesen Unfall auch ohne Rollstuhl oder irgendwas anderes überlebt habe. Und der Unfall von meinem Freund, der dann halt leider Gottes auch verunglückt ist, der hat mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet, ne? Und das in Kombination mit relativ lange schon kein großes Rennen mehr gewonnen, hat dann dazu geführt, dass dort halt einfach die Emotionen so groß waren.
Ich fand das auf jeden Fall richtig stark. Also so allein, ne, jetzt den Sieg mal dahingestellt, dass du da geweint hast erstmal vor der Kamera und das einfach rausgelassen hast, fand ich super. Das hat man so im Radsport jetzt auch nicht. Das ist doch alles relativ abgeklärt immer. Und da hat man einfach mal gesehen, so, das war jetzt auch wirklich was Besonderes für den.
Ja, auf jeden Fall. Und das war's auch. Also dann auch, wie wichtig das halt dann auch war, oder also wie geil im Endeffekt, dass auch das genau an dem Ort ist, wo halt in Roubaix, wo mein Lieblingsrennen halt stattfindet, ist halt dann nochmal zusätzlich irgendwie dann. Hat es nochmal spektakulär gemacht. Also es hätte mit nichts hätte man das eigentlich noch unglaublicher machen können.
Auch schon der zweitschlimmste Tag letztes Jahr, dass Paris-Roubaix ausgefallen ist, glaube ich. Also so.
Ja. Ja. Ich weiß auch noch genau, wo die Nachricht rauskam, als es hieß, okay, Roubaix ist abgesagt. Wir waren gerade beim Recon für Gent-Wevelgem, waren gerade auf dem Rad. Also wir sind wirklich gerade losgefahren. Also wir waren noch nicht, standen vor dem Bus und dann ging die Meldung raus, Roubaix ist in 2 Wochen abgesagt. Roubaix ist in 2 Wochen eigentlich und ist abgesagt. Und das hat mich dann auch den ganzen Tag so runtergezogen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, mich auf das Rennen jetzt vorzubereiten. Aber gut, man muss ja dann auch nehmen, was man bekommt, und das habe ich. Ich habe ja dann auch das Beste draus gemacht, aber das hat mich echt auch richtig niedergeschlagen, muss ich sagen.
Ich glaube aber auch fast alle Klassikerfahrer haben an dem Tag so ähnlich gedacht. Ich glaube, da war keiner, der sagte, oh gut. Also.
Ah ja.
Fossi wollte noch was erzählen.
Ja,
Fossi wollte.
Ja, nee, ich weiß auch noch was. Ja, nee, aus der. Das Jahr, was war das? 2008, ne? Der erste U23-Jahr, mein letztes. Da hatten wir ja ziemlich viele geile Rennen zusammen. Damals war Simon Gerschke mit dabei, Dominik Klemme. Boah, wer war noch? Alles im Team. Da hast du schon die Ronde Jesar erwähnt, bei der Simon fast die Rundfahrt gewonnen hat und wir uns da aufgeopfert haben. Aber was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist vor allen Dingen dann die WM damals in Varese war das, oder?
Ja, nee, genau. Doch, war. Ja, klar, Varese.
Ja, genau, in Varese. Wo mit Dominik Nerz auch noch, genau, Klemme, Gerschke, du, Nerz und ich waren das, glaube ich, wo wir einfach ein brillantes Rennen gefahren sind. Und dann weiß ich heute noch, wie wir wussten, dass du in der Spitzengruppe bist und mit um Sieg fährst und wie wir dann alle irgendwie ins Ziel kamen und du einfach nur rumgeschrien hast und dich gefreut und wir alle auf dich raufgesprungen sind und wir alle in dem Moment dachten, du bist Weltmeister geworden. Bis wir dann um die Ecke geschaut haben und hat sich dann, wer hat da gewonnen? Ein Kolumbianer, glaube ich, ne?
Damals. Fabio Duarte.
Ja, Duarte, genau. Bis wir das dann realisiert haben, gut, bist du Dritter geworden? Auch gut. Kann man sich auch drüber freuen, aber genau, das ist mir irgendwie immer noch so eine Erinnerung. Ich habe davon auch noch ewig viele Bilder. Das war echt eine ziemlich geile Saison, weil die auch einfach krass erfolgreich war. Ich konnte viel zu
auch Weltmeister werden. Ich wusste gar nicht, dass ihr dachtet, ich wäre Weltmeister geworden.
Ja, Mann, ey, wir kamen ins Ziel, du hast rumgeschrien, alle Betreuer haben rumgeschrien. Wir dachten, Alter, geil, sind wir echt Weltmeister oder du Weltmeister? Und dann, als wir mit dir auf dem Boden lagen, haben wir realisiert, oder ich habe es realisiert, hat ein anderer gewonnen, aber natürlich trotzdem Dritter, konnte man auch so zelebrieren, wie wir es getan haben.
Naja, gut, ich war erstes Jahr U23, ja. Also nee, das war schon ein Erfolg.
Nee, natürlich war es ein Erfolg, es war ein mega geiles Rennen und einfach allgemein einfach ein sehr, sehr geiles Jahr. Von daher, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. So, das Jahr war echt ziemlich cool und ja.
Ja, in dem Jahr waren wir auch in Livigno im Trainingslager zusammen. Das war auch eine coole Zeit.
Ja, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, wie wir mit den Mountainbikes die Weltcup- oder die WM-Strecke runtergefahren sind mit den Downhill-Bikes.
Ja, sicher.
Oder runtergeschoben. Runterrollen
ja,
lassen.
Nee. Nicht so viele Understatements.
Genau, nee, aber Livigno war auf jeden Fall auch ziemlich legendär. Da kann man leider nicht so viel im Podcast drüber erzählen, aber auf jeden Fall auch ziemlich gut.
Warum nicht?
Das ist noch schlimmer als das, was sie sonst erzählen.
Ja, nee, das war. Da sind auf jeden Fall einige Dinge vorgefallen, die man jetzt so nicht erwarten würde, aber war gut.
Die sind auch strafrechtlich verfolgbar?
Nee, strafrechtlich ist ja gar nichts verfolgbar, aber auf jeden Fall hat es uns ja nicht geschadet. Wir waren erfolgreich bei der Tour de l'Avenir dann unterwegs und auch bei der WM. Von daher hat es das Team auf jeden Fall enger zusammengeschweißt, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Ja. War mega. Mega Zeit, die auch mir oder die mich auch geprägt hat, einfach da hinzukommen, wo ich jetzt bin.
Das ist auch nur so eine Sache, wenn ich an John Degenkolb denke, dann muss ich immer an die Hinfahrt zur Tour de l'Avenir ein Jahr später denken. Als wir 2009 sind wir zusammen gefahren und wir sind irgendwie dann mit dem Auto ab Landau, glaube ich, da hat Patrick Moster ja damals gewohnt, ich weiß nicht, ob er immer noch da wohnt, sind mit dem Auto gefahren und unser Auto, da war noch Patrick Gretsch mit drin, ich weiß gar nicht, ob da noch jemand mit drin ist oder nur wir drei Fahrer und gefahren ist so ein Betreuer mit so längeren Haaren, ich weiß gar nicht, Öhm oder so.
Öhm.
Und Patrick Gretsch saß vorne auf dem Beifahrersitz und der hatte damals schon Snooze und der hat dann sich so einen Snooze reingelegt und der Betreuer, der hat irgendwie immer so, kam einem immer so leicht bekifft rüber, ne?
Ja,
der hat immer so langsam geredet und so und er dann so, hey, was hast denn du da? Und der grätscht so, ja hier, Snooze, willst du auch mal? Was ist denn das? Ja, das Tabak. Ah ja, klar, Tabak nehme ich, ne? Ich rauche ja auch immer ab und zu meinen Joint, hat er glaube ich sogar da erzählt und hat sich dann so während der Fahrt so einen Snooze reingelegt, hat es vorher noch nie gemacht und irgendwie wurde er immer ruhiger und ich weiß noch, wie Patrick Gretsch ihn dann so angesprochen hat, alles klar bei dir? Und er so, ich glaube, ich muss mal rechts anhalten. Ist er von der Autobahn runter am nächsten Rastplatz. Ist erstmal aus dem Auto raus, muss ich übergeben. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da rumstanden. Und John und ich, wir saßen da in dem Auto drin. Wir sind fast erstickt vor Lachen. Das weiß ich auch noch.
Ey Mann.
Aber weitergefahren ist er auch nicht mehr, weil Gretsch weitergefahren.
Genau, da mussten wir das Auto weiterfahren. Der war leichenblass einfach. Der Typ, der hat geschwitzt wie sonst was.
Ey, wir haben mit dem Öhm, also der richtige Name sage ich jetzt nicht, aber ich glaube, jeder, der in der Nationalmannschaft unterwegs war, kennt Öhm. Wir haben mit den Sachen erlebt, auch bei den Cross-Weltcups, irgendwie ihm wurde gesagt, er soll tanken. Ey, Auto halt leer, fährt schon stotternd an der Tankstelle vorbei, weiter auf der Autobahn und fährt einfach komplett an der Ausfahrt vorbei, noch ein paar Kilometer und steht dann halt irgendwie so 5 Kilometer nach der Ausfahrt. Damals, der damalige Bundestrainer, der ist ausgerastet und hat den da zur Sau gemacht. Das war unglaublich. Und da gab es immer wieder so Aktionen von dem Öhm. Also auf jeden Fall eine Legende. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch mit dabei ist. Aber der hat viele solcher Aktionen gebracht. Sehr unterhaltsamer Mensch.
Ja, das war auf jeden Fall eine witzige Situation. Das werde ich nie vergessen. Haben wir gut gelacht. Habe ich sowieso gedacht, so als ich überlegt habe, was kann man noch so fragen und so. Ich glaube, immer wenn wir uns im Rennen so getroffen haben, auch in den Jahren später, wenn es mal gerade Zeit dafür war, war eigentlich immer witzig. Also wenn ich jetzt nochmal ein Fahrer-Bingo beantworten müsste, kommen wir gleich auch noch zu. Wir haben uns auf jeden Fall immer gut amüsiert, sage ich mal, wenn wir uns getroffen haben. Ich habe mich neben dir immer dünn gefühlt, John.
Ja, gut, das hatte ich
auch kommentiert.
Ja, da gab es nicht viele Fahrer im Feld, sagen wir mal so. Aber obwohl, so schwer bist du gar nicht.
Ja, ne? Genau. Ja, du musst schon aufpassen, dass du den Bogen auch nicht überspannst, ne?
Ja. Der hat schon, John hat schon das Messer in der Hand, die Schere in der Hand, muss man gerade sagen, ja, sehr spitze. Aber John ist einer der Fahrertypen wie der Früse, den wir schon mal hier hatten, die kräftiger aussehen, als sie dann tatsächlich sind vom Körperfettgehalt. Oder, John? Also so schwer bist du gar nicht, ne? Und hast du gar nicht, du bist ja auch nicht fett. Du hast einfach viel Muskulatur. Hey, Paul. Hä? Warum war jetzt kein Kompliment?
Ja, was soll ich dazu sagen, Paul?
Nee, einfach bestätigen, dass du nicht dick bist. Dass du nicht fett bist.
Ja, aber.
Ja, kommen wir zu den Poesiealbumsthemen.
So ändern sich die Zeiten auf jeden Fall, ne? Wenn ich jetzt John so angucke, da komme ich mir auch nicht mehr dünn vor. Ja. Im Gegenteil.
Ja gut, jetzt haben wir uns am Ende nochmal schön reingeritten. Wollen wir nochmal irgendwas Lustiges hier fragen?
Lieblingsessen.
Nee, ach so, ich habe noch was. Also du hast ja auch deinen eigenen Kaffee, ne?
Yep.
Seit wann bist denn du eigentlich so ein Kaffeespezialist? Wann ist das eigentlich passiert, dass auf einmal jeder so Experte ist, was so Kaffee angeht? Also jeder Radprofi. Ich habe es irgendwie verpasst.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass diese Story ist wahrscheinlich nicht so bekannt, aber es ist ja jetzt mal ein guter Moment, um das auch so zu sagen. Von meinem allerersten Profigehalt, und das war im Januar 2011, bin ich in einen Kaffeeladen gegangen und wollte mir eine Kaffeemaschine kaufen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts über Kaffee. Da war mir das egal, ob das ein Vollautomat, eine Siebträgermaschine oder ein Filterkaffee oder irgendwas ist. Ich wollte einfach nur eine Kaffeemaschine. Und dann hat der Typ mich dort eine Stunde lang zugelabert über alle Maschinen, die er so in seinem Laden stehen hatte, und wollte mir halt einen Vollautomaten verkaufen. Und dann sagt er zu mir, dann am Ende so, boah, irgendwie macht mich alles nicht so an. Und dann sage ich so, was ist denn das Chromteil da in der Ecke? Das finde ich irgendwie total geil. Und dann war das halt eine Rocketmaschine. Und die habe ich mir 2011 dann mit meinem ersten Profigehalt gekauft. War natürlich eigentlich total irre. Ich meine, sich eine Kaffeemaschine ich habe jetzt auch noch nicht viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt und habe mir dann für 1.000 Euro eine Kaffeemaschine gekauft. Aber ich muss sagen, seitdem ist ja mittlerweile, ich hatte dann noch eine, habe dann die verkauft, habe mir dann wieder eine neue geholt und bin jetzt mit einem weiteren Verkauf dann bei La Marzocco gelandet und habe dort wirklich so diese Passion schon immer gehabt, so seitdem ich auch Profi war. Ja.
Okay. War das dann schon auch mit so Mühle einstellen und so die ganzen Sachen, die man da machen muss?
Komm doch mal vorbei.
Hast du damals schon so gemacht?
Ja, sicher.
Hast du das damals schon gemacht? Okay.
Der Typ sagt dann jetzt pass auf, die Geschichte war so, der sagt dann zu mir so, ja, das ist eine Rocketmaschine, das ist eine Siebträgermaschine. Wenn du auf sowas stehst, dann werde ich dir jetzt schon sagen, das ist was, was du zelebrieren musst. Das ist das, wo du Zeit für brauchst und was dich aber auch nie wieder loslassen wird. Genau so hat er das damals gesagt. Und so ist es auch dann auch eingetreten. Und klar, ich meine, man muss dort natürlich den richtigen Kaffee haben. Ganz wichtig, was für eine Mühle man halt hat, um dort so ein bisschen spielen zu können. Mhm. Und dann frage ich ihn so, ja, und was kostet jetzt die Kaffeemaschine und Mühle? Naja, mit Mühle und Kaffeemaschine ist auch noch nicht getan. Du brauchst dann noch einen Abklopfkasten, dann brauchst du noch einen Temper, dann brauchst du noch das und das. Und es war dann schon ein Full Package und ich habe mir das dann geholt. Und im Nachhinein, als ich die dann zu Hause hatte, habe ich festgestellt, dass Michael Albasini, mein damaliger Teamkollege, der war zu dem Zeitpunkt auch schon ein krasser Kaffeefreak und hat auch schon Kaffee verkauft mit seinem Kumpel, dieser Mountainbiker, der Schweizer. Wie hieß der damals?
Der Schurter auch? Oder?
Nee, noch ein Tick älter. Es war nicht der Nino.
Hauser.
Nee.
Frischknecht. Nee.
Wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall, der hat mir dann auch dann schon zu dieser Zeit 2011 Tipps gegeben und ich habe das aber halt nie so richtig publik gemacht, sei, wie die meisten, die halt dann dort auch eine Siebträgermaschine zu Hause stehen hatten. Mittlerweile ist es ja, also ohne das geht ja gar nicht mehr.
Jetzt, heute kauft sich jeder Neoprofi von seinem ersten Gehalt eine Siebträgermaschine, glaube ich. Ja. Aber das war anscheinend ja auch keine schlechte Investition. Ich habe mir einen Fernseher gekauft.
Was hast du von deinem ersten Profigehalt gekauft, Fossi?
Eine hässliche Uhr.
Welche? Was? Erzähl.
Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war. Irgendwo in Spanien war ich gerade. Nee, das war nicht vom ersten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Scheiße gekauft. Auch erstmal bei ASS ein viel zu großes Auto geleast. Ich habe.
Ja, da zahlt man am Ende immer drauf.
Ja, genau. Und ich hab so richtig Ossi aus der Platte auf einmal Geld Status gelebt. Auf jeden Fall so. Ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen. Ich hatte nach dem ersten Jahr auch erstmal Steuerschulden.
Musste ich mit meinem Cousin, habe ich den abgeholt, der hat einen Kombi damals gehabt, so einen alten Mercedes. Haben wir fast gar nicht reinbekommen, das Teil. Aber habe ich immer noch. Also hat sich mittlerweile wieder gelohnt. Nee, das war damals schon, das war das Topmodell, was es damals gab. Das war zwar dann B-Ware, sonst hätte ich mir es auch nicht leisten können, aber da war irgendwie ein Riss im Karton.
Ja, aber hat er auch lang gehalten.
Ja, ist echt, ist auch hat er sein, echt war gute, sein ein gutes wert. Teil.
Ja, der billig also, kauft zweimal.
Hat aber auch 10 Jahre gedauert, bis das sich wieder rentiert hat. Aber da würde ich gerne, das würde mich jetzt persönlich mehr interessieren, so die erste Profisaison von dir. Weil du bist ja, wie gesagt, jetzt schon dann 2011 Profi geworden, bei damals noch High Road, zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit so eins der besten Teams auch in der World Tour. Und du bist ja dann quasi als Neoprofi auch schon super erfolgreich gestartet. Und ich weiß noch, wie so die anderen Fahrer, mit denen man so, oder man hört ja immer, es wird ja viel geredet so im Radsport. Und die haben dann auch so gesagt, ja, der Degenkolb, der kam dann zu den Rennen und wollte direkt, dass wir für den fahren. Weißt du, das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo man erstmal als Neoprofi immer so abgestempelt wurde, ja, du musst jetzt erstmal lernen. Und du bist direkt irgendwie Profi geworden, hast natürlich dann auch schon früh, glaube ich, eine Etappe gewonnen in Belgien irgendwo, oder hast du eigentlich auch direkt erfolgreich gestartet?
Mein erstes Rennen habe ich bei der Algarve-Rundfahrt gewonnen.
Okay. Und bist du auch schon so mit der, wie bist du in deine erste Profisaison reingegangen, welchem Mindset? So. Also wolltest du auch direkt schon bei den Profis gewinnen, oder hattest du erstmal so?
Ich war super ambitioniert. Also natürlich, ich bin Profi geworden und wollte auch direkt gewinnen, aber nicht nur, weil Das kam jetzt auch nicht nur von mir, sondern das war wirklich auch von dem Team auch hausgemacht. Man muss auch dazu sagen, das Team, in dem ich Profi wurde, war ja zu dem Zeitpunkt das beste Team. Also wir hatten das beste Setup, wir hatten die besten Coaches, wir hatten, ja, ich glaube, also das Line-Up von den Rennfahrern, was wir hatten, das war schon, also rückblickend betrachtet, ist schon echt krass. Da ist aus jeder Rennfahrer, der dort im Team war, ist eigentlich ein super wertvoller Rennfahrer. Also mit großen Erfolgen auch. Und
bis auf Rasmus Gultheimer.
Ja, aber der ist rausgegangen dann. Nee, der war, Rasmus Gultheimer war 2010 dort Profi. Und 11, ja, da dachte ich dann in Kalifornien im Trainingslager, dann sehe ich Rasmus Gultheimer, aber den kannte ich auch noch aus der U23. Und dann hieß es, nee, der hat gesagt, der hat keinen Bock mehr.
Ja, okay.
Ja. Und das wurde halt auch von damals Rolf oder auch von Jan Schaffrath war dann auch dort sportlicher Leiter. Und die haben natürlich versucht, mich auch anzusticheln und mir Druck zu machen. Und dann war es so, dass mein Kumpel Marcel, der ist ja in demselben Jahr Profi geworden, dann bei Skill, der war dann schon im Februar oder im Januar irgendwie bei der Tour de Langkawi irgendwie schon so mega erfolgreich, hat dort irgendwie 3-4 Etappen schon gewonnen gehabt. Und dann war mein erstes Rennen dann die Mallorca Challenge und dann hieß es so, ja, jetzt triffst du auf Marcel, jetzt zeig mal, was du gegen deinen Kumpel kannst. Und dann haben wir halt, sind wir gesprintet und Marcel hat, glaube ich, direkt die erste Etappe dann gewonnen. Das war noch in Palma an der Promenade. Und auf der zweiten oder dritten Etappe bin ich dann hinter Tyler Farrar direkt Zweiter geworden.
Ja, krass, so mit dass du die Ambition damals hattest, quasi als junger Fahrer direkt.
Aber das war jetzt auch nicht irgendwie von mir böse oder negativ oder arrogant oder irgendwas, sondern ich wusste halt, dass ich oder ich war gut drauf und das Vertrauen von der Mannschaft war halt auch da, so also von der Mannschaftsleitung, und natürlich innerhalb der Fahrer muss man sich dann auch einen Status erarbeiten, aber sobald man dann, ja, bei der Mallorca Challenge war ja schon absehbar, ich meine, da bin ich sowohl an dem Tag, wo ich Zweiter werde, als auch am letzten Tag, da gab es auch immer so eine schwere Etappe über Palma Nova, da hat am Ende, glaube ich, Oscar Freire gewonnen. Da war ich in einer dezimierten Gruppe dann irgendwie am Ende mit dabei und bin, ich glaube, irgendwie unter die Top 10 gesprintet oder so. Wurde am Ende dann irgendwie an der Kurve eingeklemmt, aber hätte eigentlich noch besser sein können. So.
Ja. Ja, das fand ich immer, so im Nachhinein habe ich da immer dran gedacht, fand ich das super krass. So.
Und dann haben sie mich halt direkt bei den Klassikern, klar, San Remo bin ich nicht gefahren in dem ersten Jahr. Auch kein, ich bin weder Tirreno noch Paris-Nizza gefahren. Und haben mich aber dann in die Monumente geschickt und durfte Flandern-Rundfahrt fahren. Da habe ich einen Platten gehabt, direkt bevor es losging, direkt bevor das Rennen praktisch eröffnet wurde an der Trieu. Das war noch die letzte Austragung mit der eigentlichen Ronde, also wo wir bis nach Nienhofe gefahren sind.
Ja, bin ich auch gefahren.
Und dann bin ich das Wochenende drauf Paris-Roubaix gefahren, war dort dann am Ende in der Spitzengruppe, bin angekommen als 19. Und das Wochenende drauf musste ich Amstel Gold Race fahren, was ich dann auch noch gefinisht habe. Und dann habe ich erstmal Pause gemacht. Und dann habe ich Frankfurt gewonnen, genau. In dem Jahr habe ich dann auch noch, da habe ich eine Woche lang Pause gemacht, habe wieder angefangen zu trainieren und habe Frankfurt gewonnen.
War das dann aber schon auf der neuen Runde?
Das war schon am Opernplatz, genau. Ja, das war dann mittlerweile schon das zweite Jahr am Opernplatz. Ja, das Ziel.
Du bist aber das alte, also rund um den Hellingerturm bist du auch noch gefahren, oder?
Ja, als Nachwuchsfahrer mehrfach. Also
das war besser, oder? Das darfst du jetzt nicht sagen, ne?
Das könnte Ärger geben zu Hause.
Ehrlich gesagt finde ich das Umfeld oder die Zielankunft dort am Opernplatz echt cool. Also die Atmosphäre ist dort richtig cool. Natürlich kann man das nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Eine ansteigende Zielgerade ist auch immer irgendwie fürs Fernsehen oder so, ist halt schon auch nochmal cooler, um das besser einzufangen. Aber ist halt nicht.
Aber Frankfurt, das Rennen ist an sich schon ein ziemlich geiles Rennen, muss ich sagen. Also ich habe es auch immer gemacht als Rennfahrer. Und
auf
jetzt,
jeden Fall.
Ich will mich jetzt mal keinem einschleimen, auch nicht bei deiner Frau, aber ich finde es ein ziemlich, auch als U23-Fahrer, ziemlich geil. Es ist halt schade, dass wirklich, ich fand auch mal rund um Henninger Turm dann noch, auch ich bin sogar mit La Monta damals noch gegen die Profis gefahren, also als es ein HC-Rennen war es, glaube ich. Das war schon krass. Also haben irgendwie auch mal die gleichen
Leute. Ja, was ich halt einfach so herausragend an diesem Tag finde, ist, dass man, egal in welchem Alter, man kann irgendwie aufs Rad steigen, kann sich eine Nummer drauf machen und kann dort an den Start gehen und kann halt einfach diesen 1. Mai radsporttechnisch feiern. Und wenn ich als junger Rennfahrer dorthin gekommen bin und nach meinem Rennen dann irgendwie mich durch die Menschenmassen gedrückt habe, um irgendwie zu den Teambussen zu kommen, um dort irgendwie so einen Verpflegungsbeutel oder eine Flasche irgendwie abzukassieren. Das war für mich das Allergrößte. Und das sind Erinnerungen halt einfach, die bleiben so.
Herr Henninger Turm bin sogar ich in der U19 gefahren.
Den Henninger Turm gibt es mittlerweile wieder. Der wurde, der originale Henninger Turm, der wurde abgerissen. Es war ein unglaublicher Aufwand, den überhaupt abzureißen, und komplett neu aufgebaut und wurden Wohnungen reingemacht.
Ja, habe ich gehört. Richtig teuer, oder?
Sehr teuer.
Komisch für Frankfurt. Ja, Radsport Frankfurt ist schon ganz cool für Deutschland, so, ne? Dann Günni Schabel, John Degenkolb, das Radsport Frankfurt. Da gibt's noch ein paar. Markus Burkhardt gehört eigentlich auch noch dazu für mich.
Markus Burkhardt und Frankfurt?
Ja. Der war doch mit Günnis Tochter zusammen eine Weile lang. Der hat da auch gewohnt.
Echt? Gewohnt hat er hier nicht, glaube ich.
Nee. Doch, doch. Wir waren bei Günter Schabel zu Hause. Der meinte, er hat hier da auch im Haus gewohnt, ne? Wo wir aufgenommen haben.
Ja, doch, hat er erzählt. Aber das ist schon sehr, sehr lange her.
Ja, das
her.
Ist halt einfach da, wo ich quasi in Frankfurt gefahren bin und da um die Ecke gewohnt habe. Da hat Markus Burkhardt da gewohnt, deswegen habe ich das so gespeichert.
Ja, aber wie du gerade eben gesagt hast, so früher im Henninger Turm, das war schon cool, dass man da so als U13-Fahrer nach dem Rennen hat man sich noch die Profis angeguckt und so. Das war schon ein prägendes Erlebnis auf jeden Fall.
Und daran hat sich ja auch nichts geändert, ne? Ich meine, das ist ja auch nach wie vor noch so, dass wir mit dem Profirennen dort einfach die prägende Rolle halt einfach spielen und das Ganze drumherum eigentlich genau noch so ist. Und ich hoffe nur, halt, dass wir dieses Jahr dieses Rennen halt irgendwie an den Start bringen können. Auch wenn das zu Kosten von Zuschauern ist, auch wenn das irgendwie dann vielleicht auch mit ein Jedermann-Rennen, wie wir es normal gewohnt sind, wird mit Sicherheit nicht möglich sein, irgendwie durchzubringen. Aber ich weiß halt aus erster Hand, dass wirklich alles dafür getan wird, dass irgendwas auf die Beine gestellt werden kann. Ne?
Ja, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber deine Frau ist da mit der GFR irgendwie involviert, ne?
Genau, meine Frau ist angestellt bei der GFR, ja.
Gesellschaft zur Förderung des Radsports, ne? So eine Tochtergesellschaft der ASO, richtig, ne?
Genau, also die Gesellschaft zur Förderung des Radsports gab es schon vor dieser Übernahme von der ASO.
Okay.
Und die wurde praktisch von dem Bernd Moos-Achenbach und der Familie an die ASO verkauft. Und daraufhin hieß es halt dann in Neudeutsch GFR halt, ja.
Ah, okay, ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Und mittlerweile sind halt, am Anfang waren es nur zwei Angestellte, meine Frau und ihr Kollege. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, fünf Angestellte, weil sie natürlich auch, fünf oder sechs sogar, weil sie auch die Deutschlandtour mitmachen. Ja, cool. Ich fand's echt cool bei euch.
Ja, wir sind noch nicht fertig hier noch.
Ach, schade.
Ich glaube, John muss
wie lange wusstest du, wo dieses Jahr die Weltmeisterschaft stattfindet? Ist das ein Ziel? Bestimmt, oder?
Warum? Das ist doch schon irgendwie anderthalb Jahre bekannt.
Ja. Ja, also gut. Bei uns jetzt nicht.
Wir haben nicht so viel irgendwie in der letzten Radsport zu tun. Wir haben uns jetzt mal letzte Woche irgendwie ein bisschen informiert und sind da drauf
so auch verdrängt. Nein, ich wollte jetzt auch mal wissen, so, weil wie. Keine Ahnung, also ich gucke halt immer, wo ist nächstes Jahr WM, maximal. So, ne, Anfang des Jahres oder vielleicht Ende des Jahres gucke ich jetzt nach, aber wenn du sagst, okay, seit anderthalb Jahren, hast du es ja also schon rausgeguckt, so quasi als langfristiges Ziel wahrscheinlich.
WM ist immer ein großes Highlight und also es interessiert mich schon als Radprofi dann, ja, wo das auch stattfindet. Und als ich dann halt gehört habe, dass 2020 eigentlich in der Schweiz halt stattfinden soll, dass dann hat das halt nicht wirklich irgendwie für mich Sinn gemacht. Vor allen Dingen, als ich auch gehört habe, was wir da für Pässe hätten fahren sollen. Und die WM in Italien, die ja dann quasi ersatzmäßig ausgetragen wurde, das hatte dann im Endeffekt, oder da habe ich dann auch eine helfende Rolle auch eingenommen in der Mannschaft und habe dort, denke ich, meinen Job auch ganz gut gemacht oder sehr gut gemacht. Hab Max und Simoni sehr gut unterstützt und das hat mir auch Spaß gemacht, einfach weil Simoni zum Beispiel ist ein Rennfahrer, dem ich sehr viel zu verdanken habe und dann macht es natürlich nochmal dreimal mehr Spaß, ihm auch was zurückzugeben. Ja, und bei der WM in Flandern, das wird auch keine einfache Geschichte. Also wir sind ja bin dieses Jahr, oder ich sage mir, ich spreche immer von diesem Jahr, weil es erst irgendwie so ein paar Monate her ist. 2020 bin ich ja den Pfeil von Brabant gefahren. Und dort ging es ja auf großen Teilen von der WM-Strecke lang. Und es sind auch echt einige richtig knallharte Stiche drin. Auch mit Kopfsteinpflaster. Also ist sehr, sehr anspruchsvoll.
Ja, der Fall von Brabant ist echt ein geiles Rennen. Ist, glaube ich, ich finde das ja, sehr, ist
also mega unterschätzt. Ich bin das ja noch nie gefahren, weil eigentlich schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil Paris-Roubaix am Sonntag ist und man am Mittwoch dann einfach noch vollkommen zerstört ist und weil einfach die ganze Anspannung als Klassikerfahrer, als flämischer Klassikerfahrer dann erstmal weg ist und der Fall von Brabant dann eigentlich so die Ardennen-Klassiker einleitet. Und da wurde eigentlich immer so eine klare Trennung irgendwie vollzogen und dann wurden die Rennfahrer sehr, mehr oder weniger ausgetauscht. So, und deswegen war das dieses Jahr das erste Mal, dass ich da am Start war.
Wen würdest du am liebsten treffen im Peloton oder außerhalb vom Peloton? Wer ist witzig, wer ist beeindruckend und warum?
Um mal einen jetzt rauszunennen, nicht, dass der jetzt, der kommt jetzt nicht vor vielen anderen, aber ist halt auch ein guter Kumpel von mir, Johannes Fröhlinger, würde ich rausnehmen als einfach, ja, mit dem habe ich so viel Spaß und so viel Freude gehabt in meiner ganzen Karriere. Und auch jetzt, nachdem er nicht mehr professionell Rad fährt, trotzdem nur noch in sehr engem Kontakt stehe.
Ja, das wäre eine Besenwagen-Folgen-Empfehlung für dich.
Der war auch schon da, ja. Der war schon da.
Der hat aber nicht John Degenkolb gesagt.
Ja. Shit, was hat der gesagt?
Gut, ich weiß nicht mehr. Kann auch sein, dass er John Degenkolb gesagt hat, aber jetzt haben wir da, jetzt muss aber auch noch einen sagen, den er nicht so gut.
Wer hat richtig genervt?
Ich immer.
Scheiße.
Oder wer nervt immer noch? Also,
wenn du weißt, okay, vorne geht's in Teinberg rein, wen willst du nicht vor dir haben?
Da fällt mir eigentlich in erster Linie Nasser Buhani ein. Also jetzt nicht Teinberg bezogen, sondern einfach so, den willst du einfach nicht vor dir haben. Also wenn der vor dir ist und dann auf dumme Gedanken kommt, dann schnell drumrum.
Den hat tatsächlich noch keiner genannt, ne? Eigentlich komisch.
Was?
Nee, hätte ich jetzt Niki auch Terpstra, wo ich drüber nachdenke. Ganz oft genannt.
Niki Terpstra, der spuckt manchmal anderen Leuten ins Gesicht, aber mehr macht er nicht.
Okay, dann ist er gut.
True Story, ja? True Story.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, gut. Jo.
Dann
haben wir noch was?
Sind wir durch. Bei dir gibt es jetzt Abendessen, gehe ich mal davon aus.
Nee, ich habe noch ein Stündchen. Mal gucken.
Echt? So spät esst ihr noch?
Ja, wir sind spanisch hier unterwegs.
Ah, ja, stimmt, das stimmt. Ja, hoffen wir, dass ihr noch ein bisschen besseres Wetter bekommt. Ich habe ein paar
Bilder gesehen. Wir haben sehr gutes Wetter jetzt. Wir hatten drei Tage super schlechtes Wetter, aber heute war strahlender Sonnenschein. Also, und jetzt soll es auch so bleiben. Alles gut.
Jetzt mal, das würde mich jetzt nochmal interessieren, ne? Ich habe das jetzt bei Quickstep gesehen und auch bei euch so ein paar Bilder. Fahrt ihr nicht mehr beim Regen trainieren? Fahrt ihr dann immer Rolle? Also, ich sehe von Quickstep Trainingslager nur Bilder, wie die auf der Rolle fahren.
Naja. Also Staufi...
War es so schlecht, das Wetter?
Also Thomas de Gent, der ist, glaube ich, schon 20 Jahre hier in Kalpe. Und wenn der sagt, er hat noch nie so schlechtes Wetter gesehen. Und also es waren... Also ich bin in Valencia aus dem Flughafen raus und bin zum Auto gelaufen und da waren 5 Grad und Regen.
Okay, ja, krass.
Ich bin mir ziemlich sicher, nicht mal Fossi wäre aufs Rad gestiegen.
Nee, ziemlich sicher nicht.
Die Tage hier.
Selbst mit Schutzflächen nicht.
Wobei, jetzt hat er ja Schutzfläche.
Ja, nee, noch nicht. Die müssen erst mal ankommen. Ich werde dann nächste Woche darüber berichten.
Was hast du denn bestellt? Kannst du hier Werbung machen oder kriegst du die umsonst?
Weiß ich noch nicht. Ich werde es sehen. SKS, SKS Race Plates, wie heißen die? Oder Speed,
Speedwalker? Das ist das Einzige, was ich kenne, namentlich genau. Schutzblech. Ja.
Aber da muss ich sagen, die kommen über das SKS Sauerland-Team, über das Kontinental-Team. Habe ich mal meine Kontakte mal kurz spielen lassen.
Jawohl.
Da schon mal vielen Dank.
Die Bundesliga-Kontakte.
Genau, ich hoffe, die Rechnung folgt dann nicht nach dieser Aussage jetzt hier.
Was für Quatsch. Machst du denn auch so eine abgeschnittene Trinkflasche unten noch dran?
Nee, natürlich. Nee, obwohl, das macht man im Osten. Eigentlich muss ich es machen. Ja.
Mach das.
Ja. Ja, aber keine Trinkflasche. Du brauchst so einen richtigen Lappen bis runter.
Nee, Trinkflaschen gab es bei uns.
Oh, so ein LKW-Lappen.
Ja,
mit so einer nackten Frau. Ich hab,
also wenn du eine Radflasche brauchst, dann schicke ich dir eine.
Das ist nett. Oder ich warte bei der nächsten Flandernrundfahrt einfach vor dem Bus oder Roubaix und versuche, einen Verpflegungsbeutel von dir zu bekommen. Unterschrieben.
Reiche ich dir raus.
Das ist nett.
Leute, gut. Vielen Dank.
Ja, wir müssen uns
danke dir. Alles viel Spaß noch da in Spanien und man sieht sich wahrscheinlich
im
genau.
ersten Radrennen. Bis dahin.
Ciao.
Cheers. Ciao, mach's gut.